Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Auf LinkedIn informieren wir Sie über jede neue veröffentlichte Folge unserer Kurzgefragt-Reihe. Jetzt LinkedIn-Follower werden, um keine AUA-Podcast-Folge mehr zu verpassen. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurzgefragt. Wir sprechen heute über die sogenannte Dauerkrise, Restrukturierung als Normalfall. Die Zeit der langfristigen Planbarkeit scheint leider vorbei. Multiple Krisen bestimmen den Alltag und machen es Unternehmen zunehmend schwer, rechtzeitig zu reagieren. Wie bewältigt die Praxis diesen Ausnahmezustand, der nun scheinbar zum Normalfall geworden ist, und sind Restrukturierungen das Mittel der Wahl? Lieber Herr Dr. Lellay, was ist eine Restrukturierung und kann man den Begriff vom sogenannten Change in irgendeiner Weise abgrenzen?
Ich denke, das kann man sehr gut abgrenzen, zum Beispiel nämlich so, dass man sich einfach mal die arbeitsrechtliche Brille aufzieht und dann schaut, vor allen Dingen ja ins Betriebsverfassungsgesetz, und dann kommt man sehr schnell auf den Paragraphen 111 BetrVG, der ja über die Betriebsänderungen spricht, und das sind letztendlich natürlich auch Change-Maßnahmen. Das sind harte strukturelle Einschnitte, Betriebe werden geschlossen, die werden verlagert, die werden aufgespalten oder man baut eben massiv Personal ab. Der Change-Begriff ist mehr so aus dem allgemeinen Personalbrille geschaut. Da gibt es ja Change-Management, das ist eher so die Organisationspsychologie. Da geht es zum Beispiel um sowas wie Kulturwandel, zum Beispiel Einführung neuer Führungskultur oder agiler Arbeitsmethoden. Aber ganz wichtig, da gibt es auch ganz viel Schnittmengen, da gibt es auch ganz viel Überlappungen. Und so ein weicher Change, der kann eben arbeitsrechtlich ganz schnell auch zu einer, in Anführungszeichen, harten Betriebsänderung werden.
Ja, und ich habe es am Anfang versucht, so ein bisschen vorsichtig zu formulieren, und das Wort Dauerkrise mag ich so in dem Sinne auch nicht, aber deshalb vielleicht die spannende Frage, welche Faktoren sorgen denn für diesen Zustand, die vermeintlich zum Normalzustand geworden ist? Also trifft das auf alle Bereiche in der Wirtschaft zu? Malen wir dazu schwarz oder gibt es auch Gewinner?
Ja, die Gewinner gibt es, und da sage ich gleich auch gerne nochmal was. Ich beobachte es so, und das ist ja auch gar nicht mal so selten im Leben, dass das Ganze sich aus mehreren Quellen speist. Das ist also nicht, wie die Soziologen sagen, monokausal, sondern es ist möglicherweise multikausal. Es wird ja auch von diesen Multikrisen gesprochen. Da gibt es viele Dinge, die aufeinanderprallen. Es gibt einmal die geopolitischen Spannungen. Die Nachrichten sind ja zurzeit auch voll davon. Dann gibt es die explodierenden Energiekosten. Dann gibt es eine Inflation, die irgendwo nicht weggehen will. Da gibt es die Lieferketten, die unzuverlässig geworden sind oder zumindest unzuverlässiger scheinen. Und da gibt es auch das, was wir unter Digitalisierung verstehen, was ja auch mit viel Veränderung, teilweise positiv, teilweise nicht so positiv, verbunden ist für viele Menschen. Und dann gibt es auch den Fachkräftemangel und den demografischen Wandel. Das sind also alles für sich genommen ja schon Herausforderungen, und das braut sich, so ist mein Eindruck, etwas zusammen. Und da sind dann auch viele Leute auch zu Recht besorgt. Das wirkt sich auch aus. Zum Beispiel hier in Deutschland, in der deutschen Wirtschaft, in der Automobilindustrie, aber auch in der Chemiebranche, Maschinenbau, da hört man von Stellenabbauprogrammen. Wir begleiten das zum großen Teil ja auch. Es gibt aber eben auch Gewinner, nicht? Es gibt so etwas wie die erneuerbaren Energien, es gibt die IT-Branche, es gibt die IT-Sicherheit, es gibt die KI-Dienstleistungen, es gibt die Rüstungsindustrie, die bis vor kurzem ja noch so ein bisschen das Schmuddelkind war. Auf einmal ist die gar nicht mehr so schlecht angesehen. Das sind alles Gewinner, und dann, ich darf das sagen, weil ich ja selber dazu gehöre, auch solche Leute, die sich professionell mit Personalarbeit und mit Arbeitsrecht beschäftigen, die gehören sicherlich auch nicht zu den Verlierern dieser Art von Krisen.
Ja, dann betrachten wir einmal die rechtliche Seite. Eine Re- oder Umstrukturierung bzw. Betriebsänderung, von der § 111 BetrVG spricht, kann ja komplex sein oder ist definitiv komplex. Welche Regelungen sind denn neben den mitbestimmungspflichtigen Normen zunächst vielleicht einmal im Überblick zu beachten?
Ja, wenn wir uns mal einen Schritt zurückbewegen, einen Schritt zurücktreten, vom BetrVG vielleicht weg, Paragraph 111, 112, Interessenausgleich Sozialplan, also davon ein bisschen weg, dann fällt sofort das Kündigungsschutzgesetz natürlich ein, mit den Vorgaben für die betriebsbedingte Kündigung, Paragraph 1 Absatz 2 Kündigungsschutzgesetz, oder dann eben auch Absatz 3 die Sozialauswahl, Paragraph 1 Absatz 3 Kündigungsschutzgesetz. Sicherlich, wenn wir über Personalabbau sprechen, sehr, sehr nach wie vor heißes Eisen, die Massenentlastungsanzeige bei Personalabbau, § 17 Kündigungsschutzgesetz, ja ganz aktuell auch wieder durch den EuGH bestätigt, dass da der harte Kurs gefahren werden soll, also harter Kurs in dem Sinne, dass wenn dagegen die Vorgaben verstoßen, wird die Kündigung unwirksam sein können. Und das Bundesarbeitsgericht war da ja in der Vergangenheit auch sehr streng und kann jetzt weiter streng sein, weil der EuGH das ja erneut abgesegnet hat. Und dann gibt es sicherlich auch noch solche Dinge wie Betriebsübergänge, die ja da eine Rolle spielen, § 613 klein a BGB, aber auch Dinge wie der besondere Kündigungsschutz im Schwerbehindertenrecht oder bei den Elternzeitlern oder den im Mutterschutz befindlichen Kolleginnen. Das sind alles Dinge, die da eine Rolle spielen und diese Komplexität auch ausmachen.
Ja, und ganz gleich, wie man das Kind jetzt nennt, wie geht man denn daran? Also welche Phasen kann eine Restrukturierung, in welche Phasen kann die eingeteilt werden?
Ich habe die Erfahrung gemacht und über die Jahre hat sich das auch bewährt, dass mindestens, es kann eben auch mehr sein, aber mindestens 5 Phasen sind, die man da durchläuft. Wenn es weniger sind, dann muss man sich das schon genau angucken, ob man da nicht irgendwo eine Lücke hat in der Planung. Und ich will die gerne mal aufzählen. Man beginnt, und das sagt einem natürlich auch der gesunde Menschenverstand, man beginnt eben immer mit der Vorbereitung. Da wird ein unternehmerisches Konzept erstellt. Das ist meistens noch ein sehr geheimer Zustand. Da wird noch gar nichts nach außen getragen, auch gar nicht unbedingt an den Betriebsrat getragen. Da wird das durchgerechnet und da wird man dann sich überlegen, was für eine Betriebsänderung möchte man denn überhaupt durchsetzen im Unternehmen. Wenn man da abgeschlossen hat, tritt man in Phase 2 ein, da werden die Gremien, die Betriebsräte eingebunden, rechtzeitige Unterrichtung, Wirtschaftsausschuss, wenn einer besteht, nach § 106 BetrVG oder dann eben auch der Betriebsrat, § 111 BetrVG. Dann kommen die Verhandlungen, das ist schon die 3. Phase, da arbeitet man sich dann langsam oder vielleicht sogar auch schnell auf einen Interessenausgleich und Sozialplan hin, wenn es sich hier um einen Personalabbau tatsächlich handelt. Da kann auch das Einigungsstellenverfahren nochmal eine Rolle spielen. Dann in die Phase 4 geht man rein. Das ist dann die Umsetzung. Das ist dann auch manchmal in der Praxis beschrieben als der harte Schnitt, der dann kommt. Dann wird es also ernst. Da werden zum Beispiel dann Kündigungen ausgesprochen oder Mitarbeiterwechsel in Transfergesellschaften. Da wird eine Konsultation zu der Massenentlastungsanzeige gemacht. Wir hatten gerade schon mal gesprochen über diese strenge Rechtsprechung. Da werden die Betriebsräte angehört für den Kündigungen und dann werden die Kündigungen auch ausgesprochen. Und dann kommt die 5. Phase. Da sagen manche, das ist sogar vielleicht die wichtigste. Manchmal ist sie in der Praxis aber auch unterschätzt und etwas stiefmütterlich behandelt. Das ist nämlich das, was dann danach kommt, dass man ja nicht direkt in die nächste Restrukturierung reinlaufen will, sondern dass man gerne dann in einen Zustand kommt, wo sich die ganze Unternehmensorganisation wieder stabilisiert, die verbleibende Belegschaft motiviert wird und man dann hoffentlich mit der umgesetzten Veränderung in eine positive Zukunft starten kann.
Ja, dann fokussieren wir jetzt vielleicht doch nochmal auf den Abbau von Arbeitsplätzen. Wie sieht denn hier die Mitbestimmung aus? Also wir hatten ja oben ganz kurz das Ganze schon angesprochen. Beschränkt sich das Ganze auf den Interessenausgleich und den Sozialplan? Also das ist ja die große Spielwiese des Ganzen. Oder gibt es da noch mehr Felder, die beackert werden?
Die gibt es auf jeden Fall. Und auch das in der Praxis manchmal unterschätzt. Werde ich auch manchmal gefragt. Da wird gesagt, naja gut, dann machen wir halt den Interessenausgleich, Sozialplan. Und dann hat sich das Ganze. Klar ist, dass der Interessenausgleich und der Sozialplan die Herzstücke solcher Personalmaßnahmen oder solcher Betriebsänderungen sind. Also Interessenausgleich beschreibt dann das Ob und das Wann und das Wie der Umsetzung, Sozialplan die finanzielle Abfederung, wenn wirtschaftliche Nachteile entstehen. Aber es gibt eben auch viele andere Dinge, die dann vielleicht auf einer niedrigeren Ebene eine Rolle spielen. Denn zum Beispiel, es kann ja zu Versetzungen kommen, wenn die Organisation geändert wird, Arbeitnehmer werden versetzt, dann ist die Mitbestimmung nach § 99 BetrVG vielleicht einschlägig. Dann kann es dazu kommen, dass Schichtpläne geändert werden, dass Arbeitszeitänderungen durchgeführt werden. Das ist eine Mitbestimmung nach § 87 Absatz 1 Nummer 2. Oder es kann sein, dass vielleicht neue Technologie eingeführt wird, neue Software eingeführt wird, dann könnte es § 87 Absatz 1 Nummer 6 sein, technische Kontrolleinrichtungen. Das heißt also, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansatzpunkte. Man muss sich die Projekte im Einzelnen anschauen, was aber auf jeden Fall, denke ich, eine gute Daumenregel ist, dass man sagt, neben Interessenausgleich, Sozialplan können auch noch eine ganze Menge andere Aspekte, die auch mitbestimmungsrelevant sind, eine Rolle spielen.
Ja, und jetzt mal knallhart aus der Arbeitgebersicht gedacht oder geschaut, ist in diesem Zusammenhang die Mitbestimmungspflicht eine gute Sache oder nicht?
Ja, das ist fast schon gerade eine Fangfrage, würde ich sagen.
Deshalb stelle ich sie.
Viele Arbeitgeber sehen das ja genauso, wie sie das mit ihrer Frage ja andeuten, nämlich die sehen den Betriebsrat als Bremsklotz in den Restrukturierungen. Ich spreche es offen mal so an. Ich habe das Wort gerade gestern noch in einer Sozialplanverhandlung gehört. Da wurde es über den Tisch gebrüllt fast. Ja, das war eine Situation, die haben wir dann wieder in den Griff bekommen. Aber da sieht man eben, dass das schon am Leben dran ist. Das ist meiner Meinung nach aber eben häufig zu kurz gedacht. Also A, sind wir ja nun in der Position oder in der Situation, dass das BetrVG, das Gesetz, das so vorschreibt. Und das Gesetz gibt aber auch andere Möglichkeiten. Ich will nur mal sagen, den Interessenausgleich mit Namensliste, § 1 Absatz 5 Kündigungsschutzgesetz, wo ich ja als Arbeitgeberin in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat Kündigungen, betriebsbedingte Kündigungen sehr, sehr rechtssicher machen kann, also fast gar nicht mehr angreifbar schon beim Arbeitsgericht. Starke Vermutungswirkung für die Richtigkeit oder die Nicht-Sozialwidrigkeit dieser Kündigungen. Da gibt es also einiges an Dingen auch im Gesetz selber. Und dann muss man natürlich auch sagen, ein Betriebsrat, der Maßnahmen, Restrukturierungsmaßnahmen mitträgt, vielleicht auch nach harten Verhandlungen, aber wo man dann ein gemeinsames Ergebnis gefunden hat, der wird das ja auch gegenüber der Belegschaft vertreten. Der tritt also auch vor die Belegschaft, der trägt das in die Belegschaft rein und damit ist er dann auch sicherlich ein Puffer gegen andere Dinge, die sonst da ja auch aus Motivationsdingen oder Motivationsperspektive noch passieren könnten.
Ja, in diesem Sinne kann man schon ein bisschen was abfedern. Was sind die größten Risiken, die Sie noch sehen bei Restrukturierungen auf Arbeitgeberseite?
Ich denke, es sind nach wie vor zwei wesentliche, also wenn man das jetzt von der wirtschaftlichen Bewertung nochmal anschaut, zwei große wesentliche Risiken. Das eine sind die eventuellen Fehler bei der Massenentlassungsanzeige, wenn es sich um Personalabbau im Sinne von der Massenentlassung handelt. Wenn da Fehler gemacht werden, dann ist nach der strengen, nach wie vor ja auch aktuellen Rechtsprechung, sind die Kündigungen alle unwirksam und das kann wirklich sehr, sehr schwerwiegende wirtschaftliche Konsequenzen haben in Form von Annahmeverzug, der ja dann monatelang eventuell nachgezahlt werden muss, um dann nochmal kündigen zu können oder bevor man nochmal kündigen kann. Das ist also ein sehr, sehr großes wirtschaftliches Risiko. Und das zweite große wirtschaftliche Risiko ist meiner Erfahrung nach auch nach wie vor der sogenannte Nachteilsausgleich nach § 113 BetrVG, wo nämlich gesagt wird im Gesetz, wenn von Interessenausgleichen abgewichen wird durch die Arbeitgeberin oder wenn Interessenausgleiche nicht ausreichend versucht werden, dann kann das zu diesem Nachteilsausgleich führen. Der ist untechnisch gesprochen wie so ein Strafschadenersatz, den die Arbeitnehmer dann geltend machen können. Und das kann sich eben auch, wenn das sich um größere Entlassungen handelt, sehr, sehr schnell summieren und zu einer wirtschaftlichen Bedrohung für Unternehmen werden.
Ja, nun kann man schon, wir haben es ja am Anfang angesprochen, von einem Krisenmodus in vielen Unternehmen sprechen, der die vergangenen Jahre prägt. Wie sehen Sie da die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat oder das Miteinander im Betrieb? Gibt es möglicherweise mehr Einigungsstellenverfahren oder sind sich die Beteiligten ihrer Verantwortung bewusst und agieren etwas anders, behutsamer und gehen aufeinander zu?
Die schlechte Nachricht mal vorweg. Meine Erfahrung ist, dass es in den letzten Wochen und Monaten, aber auch schon im vergangenen Jahr und davor, der Wind härter geworden ist. Der Umgangston wird rauer in den Betrieben. Das kann man auch nachvollziehen oder sehen in den Fällen, die in die Medien kommen. Das ist zum Beispiel auch so eine Beobachtung, dass mehr gestreikt wird in diesen Szenarien, Streiks, die dann solche Betriebsänderungen begleiten und teilweise auch beeinflussen sollen. Das ist also sicherlich ein Fakt, dass da der Ton und der Umgangston auch rauer wird. Es wird härter verhandelt. Es wird mehr um die Arbeitsplätze gekämpft. Aber es ist eben auch so, und das ist, finde ich, ein positiver Aspekt ja auch der Mitbestimmung des BetrVG, dass sich die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Ergebnis dann bewährt. Das heißt also, die Fronten verhärten sich möglicherweise, aber es werden auch gemeinsame Lösungen gefunden. Und da gibt es auch die Möglichkeit, den Dampf abzulassen, um das vielleicht mal so zu sagen, und dann eben doch noch zu Lösungen zu kommen, die im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit auf eine positive Weiterentwicklung des Unternehmens gerichtet sind.
Ja, dann gehen wir doch darauf vielleicht nochmal ganz kurz ein, denn es handelt sich ja um ein übertragbares Prinzip, nicht nur in der Betriebsratszusammenarbeit, sondern auch ganz grundsätzlich im Betrieb. Gewinnt dieses Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit dann an Bedeutung in einer solchen Zeit? Und wo nehmen wir das eigentlich her? Wo ist das geregelt?
Geregelt ist es in § 2 Absatz 1 BetrVG, da ist es ja als Gebot für beide Betriebsparteien gesetzlich ja auch vorgeschrieben. Es spielt sicherlich in diesen Krisenzeiten, in den Restrukturierungsszenarien eine große Rolle. Und wichtig ist eben ja auch, und davon geht das Gesetz ja auch außerhalb der Krise aus, die vertrauensvolle Zusammenarbeit heißt ja nicht, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das Betriebsverfassungsgesetz lebt ja vom kontrollierten Konflikt, der aber kontrolliert ist in dem Sinne, dass er auf eine konstruktive für das Unternehmen und die Belegschaft gute Lösung hinausläuft und hinauslaufen soll. Und die vertrauensvolle Zusammenarbeit ist aus Sicht der Arbeitgeberin auch vor allen Dingen deswegen wichtig, weil jenseits dieser ganzen Mitbestimmungsrechte, über die wir ja heute schon gesprochen hatten, der Betriebsrat viele, viele Möglichkeiten hat, mit Verzögerungstaktiken und sonstigen kleinen Nadelstichen nicht nur solche Restrukturierungsprojekte, sondern insgesamt Betriebsabläufe sehr, sehr negativ für die Arbeitgeberin zu gestalten. Da kann man sich natürlich auch rechtlich gegen wehren. Aber das führt dann wirklich teilweise so zu Ermattungskämpfen. Und da spielt eben die vertrauensvolle Zusammenarbeit und das Gebot, also es ist ja nicht nur eine Erwartung, die man mal so eben hat, sondern ein gesetzliches Gebot, die spielt eben eine sehr, sehr große Rolle.
Ja, vielleicht auch das Bewusstsein, dass eigentlich alle in dieselbe Richtung laufen, nämlich, dass es dem Arbeitgeber gut geht. Und nur so kann ja letztlich der Betriebsrat auch seine Arbeit ausführen. Ganz genau, also das Vertrauen ist letztlich ja auch die Voraussetzung für einen Streit und eine Diskussion, die hart in der Sache sein muss und nur so ja vielleicht auch zu konstruktiven Ergebnissen führt. Gehen wir mal noch mal einen Schritt weiter. In größeren Unternehmen, betrachten wir mal größere Unternehmen, die in der Öffentlichkeit stehen. Sollte bei einer Restrukturierung hier eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit stattfinden? Sollte das Ganze begleitet werden?
Unbedingt. Das ist aus meiner Sicht, aber auch schon seit einiger Zeit, ein großer Fehler, auch schon ein Planungsfehler, wenn man das nicht in der Planung, also in der ersten Phase, die wir ja heute auch angesprochen hatten, berücksichtigt. Denn wenn man in der Öffentlichkeit steht als Unternehmen, übrigens auch sonst, man kann ja dann erstmalig in der Öffentlichkeit stehen, das ist natürlich schlecht, ja, aber sowas erfahren dann ja Unternehmen manchmal auch sozusagen auf die harte Tour, bevor man irgendwas in die Welt gesetzt hat. Da war man immer so unter dem Radar und nur ein bisschen die Branchenmedien haben sich für einen interessiert und auf einmal steht man dann doch mindestens in der Lokalzeitung oder noch schlimmer, das Lokalfernsehen steht sogar vor der Türe. Das kann passieren. Das kann viel schneller passieren, als man sich das denkt. Das heißt, das muss man unbedingt vorbereiten. In großen Unternehmen wird das auch standardmäßig mittlerweile aus meiner Sicht gemacht. Ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht oder Unternehmen haben gute Erfahrungen damit gemacht, da auch externen Sachverstand hinzuzuziehen. Das heißt also, gut läuft es ja dann, wenn es nicht notwendig wird, also wenn es gar kein Medienecho gibt auf solche schwierigen Maßnahmen, zum Beispiel Personalabbau, aber es sollte auf keinen Fall passieren, dass man davon überrascht wird und dann möglicherweise mit mehreren Stimmen spricht, nicht? Das heißt, dann rufen die Leute irgendwo an und bekommen unterschiedliche Botschaften aus dem Unternehmen heraus und das ist natürlich das ganz schlechte Ergebnis in solcher Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, dann lassen Sie uns zum Abschluss vielleicht nochmal die Glaskugel rausholen. Welche Chancen sehen Sie denn in Zeiten der, und jetzt sage ich es ein letztes Mal, dieses Wort Dauerkrise, könnte es vielleicht zu schnelleren und sinnvollen Anpassungen auf gesetzlicher Ebene kommen?
Ja, ich denke, was wir nach wie vor als großes Grundproblem, nicht nur im Arbeitsrecht, aber eben auch im Arbeitsrecht haben, dass viele Abläufe, bei weitem nicht alle, aber doch viele Abläufe zu langsam sind und die technologische Entwicklung und insgesamt auch die Entwicklung politisch oder geopolitisch so schnell geworden ist, dass das nicht mehr schnell genug abgebildet werden kann. Das heißt, Unternehmen sind jetzt schon gezwungen, agiler oder digitaler oder effizienter zu werden oder sich so aufzustellen. Und das wird zu einem großen Teil, muss ich leider sagen, im Arbeitsrecht noch nicht richtig abgebildet. Das heißt, da müsste man etwas tun. Da müssten Prozesse gestrafft werden, verschlankt werden, entbürokratisiert werden. Ist ja auch eins unserer Lieblingsworte hier im Podcast. Steht ja auch wieder im aktuellen Koalitionsvertrag unserer Regierung drin. Also da könnte man etwas tun. Und das muss ja nicht mit dem Ausverkauf von Arbeitnehmerrechten, wie das manchmal so ein bisschen polemisch dargestellt wird, einhergehen, sondern im Gegenteil, da geht es ja um die Schützung oder den Schutz von Arbeitsplätzen und das Neuschaffen von Arbeitsplätzen. Das ist ja etwas, an dem alle interessiert sind.
Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei, für diesen Ausblick. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem Whitepaper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.